Was für ein Anblick von hier aus. Müsste jeder von euch mal hier stehen, um das zu sehen. Es ist Sonntag, 28. Mai, und es ist wieder soweit. Pfingsten in Bobengrün bei strahlendem Sonnenschein. Ich habe gerade noch mal in die Webcam geschaut von Palma de Mallorca. Dort gießt es wie aus Eimern. 8 Grad Celsius. Das muss man sich mal vorstellen. Wolkenbruchartiger Regen bei 8 Grad Celsius. Oder glaubt das keiner? Stimmt auch gar nicht. Dort ist es genauso schön wie hier bei uns. Sonnenschein, 22 Grad. Aber, weil wir heute Vormittag das Thema dennoch des Glaubens hatten, das trotzdem, würde ich sagen, trotzdem sind 3 Tage in Bobengrün an Pfingsten viel besser als 3 Wochen auf Malle. Oder gibt es hier jemanden, der das bezweifelt? Wer auch immer heute einen Grund zum Feiern hat, dem gratulieren wir aufs Herzlichste. Den Bayern aus München vielleicht nicht ganz so sehr. Es hätte nicht geschadet, wenn mal ein anderer Verein deutscher Fußballmeister geworden wäre. Aber trotzdem, wir gratulieren. Und dann gibt es einen, der hat heute seinen 90. Geburtstag. Und er hat den Auftrag Jesu an seine Jünger bei der Speisung der 5000 sein Leben lang ganz wörtlich genommen. Jesus hat damals gesagt, gebt ihr ihnen zu essen. Und dieser eine hat jahrzehntelang in der Pfingsttagungsküche die Suppe gekocht. Tausende hat er satt gemacht. Herzlichen Glückwunsch und behüte dich Gott, Onkel Gottfried. Ich weiß, du kannst heute nicht hier sein, aber ich hoffe, dass unsere Glückwünsche ankommen. Applaus 77 Jahre nach der ersten Pfingsttagung an dieser Stelle dürfen wir uns heute wieder unter freiem Himmel versammeln und auf Gottes Wort hören. Das ist nicht selbstverständlich und in vielen Teilen dieser Welt schlichtweg unvorstellbar. So lasst uns dankbar sein für dieses Geschenk, für das herrliche Wetter, für die vielen Menschen, die für diese Tagung oft das ganze Jahr über beten und die einen guten Geist mitbringen. Die Posaunen, die uns schon auf den Nachmittag eingestimmt haben, eröffnen jetzt die Festversammlung. Thank you. Ihr lieben Leute von nah und fern, was ist eines der Kennzeichen von Bobengrün? Das hat mir vor ein paar Wochen unser Dekan zugeflüstert. Der war bei einem Seniorentreffen, da war viel graues und weißes Haar natürlich zu sehen. Und er hat gesagt zu den Leuten, ihr müsst unbedingt zur Pfingsttagung nach Bobengrün kommen. Ihr habt da so viel Glaubens- und Lebenserfahrung. Und es gibt so viele Veranstaltungen, einerseits für die Jungen, andererseits für die Alten. Aber Bobengrün, das ist etwas für alle. Und dann hat er im Flüsterton hinzugefügt, das ist sehr wichtig. Also Pfingsten ist für alle. Das scheint eine der Besonderheiten von Bobengrün zu sein. Und deshalb hört jetzt mal gut zu, ihr mit den grauen und mit den weißen Haaren, mit den schwarzen und den bunten Haaren, mit den kurzen und den langen und vielleicht mit wenigen Haaren. Ihr seid ganz herzlich willkommen beim Treffen im Wald unter Gottes Wort. Es passieren ja schon kuriose Dinge rund um die Pfingsttagung und man kann es gar nicht alles aufzählen, aber da hat zum Beispiel vor kurzem der Rektor einer Grundschule im Rahmen des Religionsunterrichtes alle Klassen in der Aula versammelt und hat den Schülern von der Pfingsttagung erzählt. In einem Film hat er gezeigt, wie das Kreuz auf dem Tierbacher Mühlberg aufgestellt wird, wie die Uller gebrannt werden und hinterher hat jeder einen Uller bekommen und eine Einladung für die Pfingsttagung. Und dann gab es vor wenigen Tagen noch eine Werbung ganz anderer Art. In Oberkotzau, das liegt in der Nähe von Hof, da steht ein Schilderwald. Der nennt sich Fernwehpark. Da sind Ortsschilder aus aller Welt zu sehen. Und viele Besucher schauen sich dieses bunte Sammelsurium von kuriosen Ortsnamen an. Nun hatte vor einem Jahr jemand die Idee, dass dort auch ein Schild von Bobengrün hängen könnte. Dieser jemand war schon oft auf der Pfingsttagung und er kannte den Initiator vom Fernwehpark und hat den Kontakt hergestellt. Und jetzt hängt seit 3 Tagen tatsächlich neben den Ortsnamen von Los Angeles und Hollywood gleich in zweiter Reihe dahinter ein Schild mit der Aufschrift Bobengrün, Pfingsttagungsdorf. Und jetzt kommt's. Dann gab es eine kleine Feierstunde und der Bürgermeister von Oberkotzau war dabei und er sagt, ganz wenige Leute nur dabei gewesen, eigentlich hätte man schreiben können, Sehnsuchtsort Bobengrün. Und ich dachte, recht hat er. Denn nicht wenige zieht es einmal im Jahr sehnsüchtig hierher in diese wunderschöne Waldarena, an den Ort ihrer geistlichen Heimat. Und wenn die das Schild in Oberkotzau sehen, dann könnte man glatt meinen, dass der Fernwehpark für sie zum Heimwehpark geworden ist. Darüber, wie andere Werbung machen für die Pfingsttagung, freuen wir uns natürlich sehr. Und wir betrachten es als große Ermutigung für unseren Dienst im Reich Gottes. Und deswegen nochmal herzlich willkommen euch alle zu Hause auf eurer Tagung. Unsere beiden Redner heute Nachmittag sind keine Unbekannten. Steffen Kern ist zum 3. Mal hier und er weiß genau, was ihn hier erwartet. Treffender, als er es vor 2 Tagen in einem Frankenpost-Artikel zum Ausdruck gebracht hat, kann man es nicht sagen. Er sagt, das Ganze hat etwas von der Bergpredigt, wenn man zu Leuten spricht, die vor einem im Freien sitzen. Und die Fackelträger mit Peter Reed vom Bodenseehof gehören längst schon zum Inventar dieser Tagung. Peter Reed kennt den Frankenwald sehr gut. Er hat eine sehr enge Beziehung zu uns und wir freuen uns immer, wenn er kommt. Er hat heute Vormittag eine Predigt gehalten, die ging vielen von uns unter die Haut und ins Herz. Wir freuen uns, dass ihr beide dabei seid. Das Thema heute Nachmittag heißt Gott vertrauen. Warum eigentlich? Warum eigentlich, wenn die Welt aus den Fugen zu geraten scheint? Wenn in einem unsagbaren Krieg auf europäischem Boden jeden Tag Menschen sterben, auf beiden Seiten. Wenn es außer der Ukraine noch andere Kriegs- und Krisengebiete gibt. Wenn es ganz persönlich Leid gibt, das zum Himmel schreit, warum also auf Gott vertrauen? Szenenwechsel. New York, Grand Central Station, der größte Bahnhof der Welt, mitten in Manhattan. Gepäckträger Nummer 42 bringt eine alte Dame im Rollstuhl zum Bahnsteig. Sie sagt: Ich bin so verzweifelt, ich bin sehr krank und niemand kann mir helfen. Gott kann helfen, sagt der Gepäckträger Nummer 42. Die Dame erwidert: Meinen Sie, dass ich glauben könnte, es gäbe einen Gott, guten Gott im Himmel, wenn er mich so leiden lässt? Der Gepäckträger antwortet: Gott hat seinen eigenen Sohn auch leiden und sogar sterben lassen, um unsere Sünde willen. Darauf die alte Dame: Das verstehe ich nicht. Und Nummer 42 sagt: Niemand versteht es, aber wir glauben es. Soll ich wohl glauben, dass Gott mir diese Krankheit? Und sie führt den Satz nicht zu Ende. Wie Sie wollen, Madame. Aber eins von beiden müssen Sie glauben. Ich nehme das Erste an, denn das gibt mir Frieden und Zuversicht, das Schwere, das ich nicht verstehe, zu tragen. Und der Gepäckträger hilft der Dame beim Einsteigen. Ein Jahr später bekommt Gepäckträger Nummer 42 einen Brief. Einen Brief von der Tochter dieser alten Dame. Und sie schreibt: Meine Mutter ist gestorben und sie wollte, dass ich Ihnen sage, dass sie im Frieden und Vertrauen zu Gott heimgegangen ist. So funktioniert Vertrauen. Wer voll und ganz Gott vertraut, der kann beruhigt und befreit der Ewigkeit Gottes entgegengehen. Denn letzten Endes kommt es in unserem Leben darauf an, sich auf etwas zu verlassen, das bis in alle Ewigkeit einen festen Halt bietet. Bei der Frage nach der Ewigkeit geht es um das Wichtigste im Leben, um alles oder nichts. Ich möchte noch beten am Anfang. Großer heiliger Gott, es gefällt dir, wenn wir dir voll und ganz vertrauen und unsere Hoffnung nur auf dich setzen. Du weißt, dass uns das oft sehr schwer fällt, weil wir meinen, mit unseren Fähigkeiten das Leben meistern zu können. Aber wir kommen immer wieder an unsere Grenzen und merken dann, dass wir dich mehr als alles andere brauchen. Wir danken dir für deine Verheißungen, auf die wir uns verlassen können, denn dein Wort ist die Wahrheit. Hilf uns, die Augen immer fest auf dich zu richten, und wenn wir vermeintliche Sicherheiten erst loslassen müssen, um deine Hilfe zu erfahren, dann schenke uns den Mut dazu. Wir danken dir für diese drei wunderbaren Tage, für das gute Wetter, für jeden Einzelnen, der hierher gekommen ist, und für deine gute Botschaft. Du hast alles unter Kontrolle und du bist jetzt gegenwärtig. Wir loben und preisen dich. Amen. Jetzt singen wir das nächste Lied.
Ach, ist das ein tolles Bild hier. Ihr seht richtig gut aus. Sag mal, gibt's hier Bayern? Also Franken gibt's, schon klar. Gibt's eigentlich auch Österreicher? Und Schweizer? Und Schwaben? Ah, ja, danke. Ich bin nicht alleine. Es ist ja immer so eine Sache mit den Volksgruppen, die es so gibt. Nicht? Also da gibt es ja allerhand Geschichten, vielleicht habe ich euch die schon erzählt. Es gibt die Geschichte von dem Schwaben am Bodensee. Als es anderes Wetter war als heute, nämlich kalt und der See gefroren. Kennt ihr die Geschichte? Der Schwabe ist auf dem See, See gefroren. Und was macht der Schwabe? Klar, er schafft. Und zwar lädt er einen Mistkarren ab. Großer Karren, der da steht, und er hat die Mistgabel in der Hand und gabelt so den Mist herunter vom Karren und verteilt diesen Mist schön auf der Eisfläche. Und er achtet darauf, dass das schön sauber und ordentlich ist. Schönes Rechteck, das da entsteht. Dann steht ein Schweizer daneben und beobachtet den Schwaben, der immer noch schafft und ins Schwitzen kommt und so. Und der Schweizer steht daneben und schaut sich das an und sagt, das ist doch merkwürdig, oder? Warum machst du das? Das hat doch keinen Sinn. Ich meine, wenn die Sonne kommt und das Eis schmilzt, ist doch alles wieder weg. Habt ihr das verstanden? Der Schwabe auch. Und dann antwortet der Schwabe und sagt, ja, stimmt schon, aber gleich kommt ein Österreicher und kauft den Acker. Nochmal ein Gruß an alle Österreicher hier. Was ich sagen will, es ist immer Vorsicht geboten mit Schwaben, wenn sie einem was verkaufen wollen. Aber darum geht's ja heute Nachmittag nicht. Heute Nachmittag geht's um das Warum. Warum eigentlich Gott vertrauen? Warum tun wir eigentlich das, was wir tun? Kann man ja schon mal fragen. Also wenn da einer am Schaffen ist und diesen Wagen ablädt, ist es eine berechtigte Rückfrage, warum tust du eigentlich, was du tust? Kann man auch sonst mal fragen. Warum tust du eigentlich, was du tust? So in deinem Job zum Beispiel. In dem, was du schaffst, Tag ein, Tag aus. Und antworte jetzt nicht damit, dass du sagst, was du machst oder wie du es machst, sondern warum eigentlich? Da zögern wir immer ein bisschen. Wir sind immer schnell dabei zu erzählen, was wir tun. Das können wir beschreiben. Und wir können auch noch sagen, wie wir etwas machen. Aber warum? Wenn man da nachbohrt, kann es irgendwann schwierig werden. Typische Kinderfrage, ihr kennt das. Wenn ein Kind immer weiter fragt, warum? Warum eigentlich? Warum? Irgendwann geht es auf die Nerven und irgendwann weißt du nicht mehr, was du sagen sollst. Warum tust du, was du tust? In deinem Job, in deiner Familie, auch mit den Hobbys. Warum mache ich das eigentlich? Und wir müssen gestehen, manchmal gibt es gar nicht immer die tiefgreifende Antwort, die so richtig ins Schwarze trifft. Manche Dinge tun wir, weil sie so geworden sind. Ich habe eben diese Ausbildung gemacht, weil sich die so eröffnet hat. Und ich habe diesen Beruf genommen und diese Frau geheiratet, weil ich sie getroffen habe und weil wir uns lieben und weil wir das toll fanden und weil sie einen Acker hat oder so. Also wir können Gründe nennen, aber manchmal, das Leben ist nicht nur immer tief begründet, aber berechtigt ist die Rückfrage schon, warum tun wir eigentlich, was wir tun? Simon Sinek, manche haben den Namen schon gehört, einer, der den Golden Circle beschrieben hat, eben die Frage nach dem Warum. Und er sagt, die äußerste Frage, die man so stellen kann, wie in einem Kreis außenrum, ist die Frage, was? Und wenn wir etwas tiefer fragen nach innen, dann kommt die Frage, wie? Er macht das Englisch und sagt, what? Und dann kommt how? Und in der Mitte, der kleinste Kreis, das Zentrum um das es eigentlich geht, was wir uns immer wieder fragen sollten, wenn wir etwas tun und beginnen und weiterführen, ist das Warum. Why? Warum eigentlich? Gibt es einen Grund? Oft gibt es tiefe Gründe. Und die Frage heute ist, Gott vertrauen, warum? Warum eigentlich auf Gott vertrauen? Es ist interessant, dass Jesus schon auf diese Frage eine Antwort gegeben hat. Und zwar in der Bergpredigt, in einer der bedeutendsten Reden, wahrscheinlich der bedeutendsten überhaupt, die jemals auf dieser Erde gehalten wurden. Und da redet Jesus, wie er das so oft tut, in Gleichnissen, in Bildern, sehr anschaulich, und hat eine kurze Passage, die lese ich euch vor, aus Matthäus 7, Abvers 24, vom Hausbau. Da sagt Jesus, wer diese meine Rede hört und tut sie, der gleicht einem klugen Mann, der sein Haus auf Fels baute. Als nun ein Platzregen fiel und die Wasser kamen und die Winde wehten und stießen an das Haus, fiel es doch nicht ein, denn es war auf Fels gegründet. Und wer diese meine Rede hört und tut sie nicht, der gleicht einem törichten Mann, der sein Haus auf Sand baute. Als nun ein Platzregen fiel und die Wasser kamen und die Winde wehten und stießen an das Haus, da fiel es ein und sein Fall war groß. Und es begab sich, als Jesus diese Rede vollendet hatte, dass sich das Volk entsetzte über seine Lehre, denn er lehrte sie mit Vollmacht und nicht wie ihre Schriftgelehrten. Hausbau. Warum Gott vertrauen? Drei kurze Antworten. Erstens, weil du dich auf irgendetwas immer verlässt. Auf irgendeinen Gott vertraust du. Die Frage ist nur, auf welchen? Auf irgendeinen Grund baust du dein Lebenshaus. Die Frage ist nur, worauf? Martin Luther hat einmal gesagt, woran du dein Herz hängst, das ist dein Gott. Daran, woran du dein Herz hängst, worauf du dich verlässt, was du denkst, wovon du ausgehst, das ist das Wesentliche. Das ist ein Grund, auf dem ich stehen kann. So kann man leben, so kann man auch sterben, so kann ich zumindest meine Tage gestalten. Dieser Grund, vielleicht gar nicht so genau beschrieben und definiert, aber du hast ihn, dieser Grund ist dein Gott. Worauf verlässt du dich? Warum Gott vertrauen? Weil du dich auf irgendetwas immer verlässt. Zweitens, warum Gott vertrauen? Weil Gott gut ist und es einen guten Gott gibt. Die Umstände sind es nicht. Diese Welt ist es nicht. Die Bedingungen sind es nicht und du bist es auch nicht. Niemand von uns, keiner, der hier ist, ist wirklich durch und durch gut. Aber es gibt einen, der gut ist. Die Güte Gottes, die alles Gute, was auch ist, das sehr Gute begründet hat, geschaffen hat, es gibt diesen Gott. Und egal, wie du jetzt mal denkst, über Schöpfung, Evolution oder wie das alles sein mag, es gibt Gutes und das Gute kommt irgendwoher. Es ist nicht mehr da in Reinform, es ist gebrochen, es wird oft zerstört. Aber es gibt einen Grund. Dieser Grund alles Guten ist Gott und seine Güte. Weil Gott gut ist, darum auf ihn vertrauen. Und das Dritte, weil du bei Gott die Liebe deines Lebens findest. Warum auf Gott vertrauen? Weil du bei ihm die Liebe deines Lebens findest. Vertrau auf den lebendigen Gott. Bau dein Lebenshaus auf ihn und nicht auf irgendwas anderes. So, das sind jetzt drei ganz triftige Gründe. Weil du auf irgendwas immer vertraust, weil Gott gut ist und weil du bei ihm die Liebe deines Lebens findest. Jetzt will ich mit euch einmal anschauen, wie kann das eigentlich gehen, die Liebe unseres Lebens zu finden, auf Gott zu vertrauen. Wie kann man das anfangen? Vielleicht zum allerersten Mal oder wieder ganz neu, Gott vertrauen. Es ist wirklich wie bei einer Liebesgeschichte. Ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnern könnt, an eine Liebesgeschichte. Die Älteren überlegen ein bisschen länger. Jüngere sind vielleicht mittendrin, oh, vielleicht auch Ältere. Liebe ist keine Frage des Alters. Aber bei einer Liebesgeschichte gibt es doch immer so den Punkt, zwei lernen sich kennen. Man macht sich bekannt. Und irgendwann gibt es den Moment, wenn sich zwei kennenlernen, dass die eine Person die andere Person besucht. Es gibt den Schritt vom Bekannten zum Besucher. Vom Bekannten zum Besucher. Und wenn das passiert in der Familie, wenn also zum Beispiel wie im klassischen Liebesfilm die Tochter des Hauses zum ersten Mal Besuch bekommt von einem Bekannten eben, der jetzt zu Besuch bekommt und man ahnt schon, da könnte was knistern, dann steht die Mutter und der Vater und die Geschwister oder die Großmutter hinterm Vorhang und gucken, wer kommt da, was für ein Auto fährt der und so. Ist es ein bisschen klischeehaft, okay? Ich will nur, dass wir vor Augen haben, es gibt diesen Schritt vom Bekannten zum Besucher. Und das ist etwas, da betritt und übertritt zum ersten Mal jemand die Schwelle des Hauses. Diesen Schritt gibt es im Glauben auch. Gott ist uns allen irgendwie bekannt. Wir kennen ihn, so vom Hörensagen. Es ist ein Bekannter. Er ist uns schon mal über den Weg gelaufen. Und wahrscheinlich geht dir das ganz genauso, sonst wärst du hier nicht hier, Pfingsten, Bobengrün. Klar, man kann sich hier im Wald irgendwie auch zufällig treffen, aber irgendwie, wer hier ist, hat so eine Ahnung, es gibt irgendwie Gottesdienst, Predigt, CVJM, hat was mit Glauben zu tun, weiß nicht genau, was das so soll, kann man ja mal so auf Abstand sitzen, vielleicht sitzt du auch so 500 Meter entfernt, sichere Spuckschutzentfernung vom Redner, ist okay. Bekannt, auch Gott kann man so vom Hörensagen kennen. Und dann gibt es diesen Schritt, dass der Bekannte zum Besucher wird. Dass er in das Haus, in unser Lebenshaus hineinkommt. Dass er eine Schwelle übertritt. Jesus sagt einmal, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Machst du die Tür auf? Bist du bereit, dass Gottvertrauen nicht nur so ein allgemeines Gottvertrauen ist, sondern dass Gott zum Besucher wird? Machst du die Tür auf? Lässt du ihn ein und einmal in dein Leben hineinschauen? Das machen wir ja nicht mit jedem, der mal klopft und der mal klingelt. So, klassisch Staubsaugervertreter, gab's früher mal. Lässt man eher vor der Tür stehen. Man handelt manche, die klingeln so unter der Tür, auf der Türschwelle ab. Man lässt nicht jeden herein. Manche lassen wir herein. Bist du bereit, dass Gott in dein Leben hineinkommt? Das ist die Einladung heute Nachmittag. Ein Stück den Bekannten zum Besucher deines Lebens werden zu lassen. Das heißt übrigens beten, einmal die Tür aufzumachen und zu sagen, Vater im Himmel, ich sag dir jetzt einmal, was mich beschäftigt. So sieht's aus bei mir. Komm rein, setz dich an meinen Tisch. Das ist gerade ein Thema bei mir. Lässt du Gott die Themen deines Lebens, deiner Familie, das, was dich beschäftigt, ansehen, hereinkommen? Herzliche Einladung, das zu wagen. So beginnt diese Liebesgeschichte. Aber klar ist auch, vom Bekannten zum Besucher, das ist noch nicht die ganze Geschichte. Wenn Jesus klopft, wenn Gott kommt, wenn er das Lebenshaus betritt, das doch auf festem Grund stehen soll, dann geht das weiter. Es gibt den zweiten Schritt. Vom Besucher zum Bewohner. Vom Bekannten zum Besucher, das geht ja noch. Für 2 Stunden Kaffee trinken und dann wieder gehen. Das ist schon viel für manche. Für Schwaben ist das schon ziemlich viel. Ja, jemand mal ein Stückchen Kuchen hergeben und so, den teuren Kaffee und so, kostet ja schon was. Also, das ist schon was. Wenn jemand dann sagt, ach, wisst ihr was, ist schön hier, ich bleib da, dann denkt man, ja, Und wenn Tante Anna sich ankündigt, ich komme am Sonntag, bleibe 7 Tage da, dann denkt man schon, okay, wir müssen die Zeit überstehen. Wie machen wir das? Es gibt ja Gästezimmer. Vom Besucher zum Bewohner, das geht schon. Es ist mehr als nur ein Besucher, der gleich wieder geht. Es ist aber, wenn jemand zum Besucher wird, auch mehr als Tante Erna für 7 Tage. Das heißt, jemand zieht ein. Jemand wohnt da. Wie in einer Liebesgeschichte. 2 Menschen werden verbindlich. Sie ziehen zusammen. Sie teilen eine Wohnung. Sie heiraten. Sie gehen einen verbindlichen Schritt. Wohnen zusammen. Wenn du Gott begegnest, wenn du Jesus begegnest, wenn es um Gottvertrauen geht, um diese Liebe unseres Lebens, um den Gott, der gut ist, dann ist es tatsächlich so, dass Gott bei uns wohnen will. Er will dauerhaft da sein. Gott will nicht nur einmal im Jahr an Pfingsten auf Stippvisite bei dir hereinschauen. So wie eine Besucherin, die so einmal im Jahr kommt. Entfernte Verwandtschaft, irgendwie gute Freundin oder bekannte Freundin irgendwie so einmal im Jahr, vielleicht 4-mal im Jahr, aber doch immer nur Besuch. Gott will Wohnung nehmen. Ich will einziehen und Wohnung nehmen. Das hat mit Pfingsten zu tun. Pfingsten heißt, der lebendige Gott will in uns wohnen. Gott in uns und wir in ihm. Gottvertrauen heißt, dass wir Gott in uns wohnen lassen, dass wir ihm Raum eröffnen, dass er selbstverständlich da ist, dass er den Alltag mitbestimmt, dass es nicht nur ab und zu mal einen Gottesdienst gibt, ab und zu mal eine christliche Traditionspflege, sondern dass er in unserem Leben, in unserem Alltag eine Rolle spielt. Darf ich mal fragen, wohnt Gott bei dir? Ist Jesus ein Bewohner deines Lebens? Zeigst du ihm nur den Kaffeetisch? Oder wohnt er da und kann auch mal ins Schlafzimmer sehen? Und kann auch ins Arbeitszimmer sehen? Sieht er, wie du deine Steuererklärung machst? Sieht er, wer sonst so ein- und ausgeht bei dir, weil er ja da wohnt, der kriegt alles mit? Darf er auf den Dachboden gehen, wo du die alten Dinge deines Lebens verstaut hast, die alten Kisten? Und darf er in den Keller gehen, wo du die Leichen begraben hast? Wie sieht es aus in deinem Lebenshaus? Was zeigst du Jesus und was nicht? Wie ist deine Beziehung zu Gott? Wie betest du? Wer ist Gott für dich? Gottvertrauen bedeutet, ihn wohnen lassen, ihm tatsächlich auch Dachboden und Keller zu öffnen, ehrlich zu werden vor ihm, alles zu öffnen. Gott wohnt bei uns. Jesus will bei dir wohnen, darum ist er auf diese Welt gekommen. Darum hat er nicht nur von einem Gott gelehrt. Wir haben ja nicht nur eine Gottesidee, eine Gottesvorstellung, sondern einen Gott, der Mensch wurde und Gott, der Geist ist, dass er Wohnung in uns nehmen kann. Vom Bekannten zum Besucher, vom Besucher zum Bewohner. Wag das doch, Jesus einziehen zu lassen. Ich sage das jetzt schon mal, es gibt heute bei dieser Tagung die Möglichkeit, dass ihr da einen Schritt macht. Ihr könnt das einfach für euch tun und beten. Das ist kein großes Ding. Es ist überhaupt im Glauben ganz einfach. Man muss keine besonderen Rituale pflegen, nichts irgendwas Mystisches, Esoterisches machen, überhaupt gar nicht. Nur diese Ehrlichkeit vor Gott und zu sagen, Vater, Herr Jesus, wenn es dich wirklich gibt, ich will einmal ehrlich sein. Ich will nicht allein bleiben mit meinen Sorgen, mit meiner Schuld, mit den Fragen meines Lebens. Ich will das dir sagen, komm in mein Leben. Komm wieder neu herein. Es ist Platz an meinem Tisch. Nimm Platz in meinem Wohnzimmer. Wenn du einmal so beten willst, kannst du das für dich alleine tun. Aber du kannst es, wenn du magst, an Pfingsten
auch hier mit Mitarbeitern tun. Es sind Menschen, die sind gerne bereit, die haben so ein Schild, wird man nachher noch sagen. Auch hier am Häuschen könnt ihr immer vorbeikommen und da anklopfen und reingehen, sind Mitarbeiter da, die einfach Einzugshelfer für Gottes Geist sind, mit denen ihr mal reden könnt und mit denen ihr beten könnt und die seht ihr nachher nie mehr wieder. Wenn ihr mögt, dann nützt das. Keine Aufforderung, das müsst ihr tun, es ist nur ein Angebot. Aber das ist eine Chance, dass ihr, dass dieses Vertrauen zu Gott wächst, etwas Neues beginnt. Gottvertrauen. Vom Bekannten zum Besucher, vom Besucher zum Bewohner. Und dann kommt noch ein Schritt. Der dritte. Und das ist der weitestgehende. Vom Bewohner zum Besitzer. Weißt du, wenn jemand bei dir einzieht und bei dir wohnt, kann das Haus immer noch dir gehören. Du kannst eine WG haben, auch mit einem Lebenspartner. WG meinetwegen auf Lebenszeit. Vielleicht auch nur für einen Lebensabschnitt. Geht alles, aber die Hütte gehört immer noch dir. Und du kannst sie immer noch verkaufen. Du kannst immer noch machen damit, was du willst. Kannst immer noch sagen, mein Haus, mein Auto, mein Boot. Aber wenn es darum geht, dass Jesus in dein Haus einzieht, nach dem alten Schlager Jesus in my house, dann will Jesus nicht nur Bekannter, nicht nur Besucher, nicht nur Bewohner sein, er will Besitzer werden. Er meldet Besitzanspruch an. Glauben bedeutet letztlich, dass mein Lebenshaus ganz dem Gott gehört, der mir das Leben doch geschenkt hat. Der mir überhaupt das Haus gibt, der mir meine Zeit gibt, mein Leben gibt, dass ich alles ihm anvertraue und letztlich sage, du hast mir dieses Leben gegeben. Es ist dein Leben, es ist dein Haus. Und das ist nichts, was uns Lebensraum nehmen würde. Im Gegenteil, echter Glaube macht immer frei. Wisst ihr, wenn ihr erlebt in einer christlichen Gemeinschaft oder auch in irgendeiner anderen religiösen Gemeinschaft und das Gespür habt, ihr werdet hier eingeengt, euch wird etwas genommen, ihr werdet zu irgendetwas manipuliert, dann hat es nie etwas mit dem Evangelium von Jesus Christus zu tun. Der Glaube an Jesus Christus macht frei. Und wenn wir unser Leben Jesus übergeben, ihm unser Haus anvertrauen, ist es immer ein Schritt in die Freiheit. Wir bekommen das geschenkt, was wir doch sowieso nur geliehen haben. Die Zeit kannst du dir doch nicht nehmen, deine Lebenszeit. Du kannst dir doch keinen Tag, keine Stunde selber geben. Niemand von uns kann sich auch nur eine Minute selber geben. Wenn die Zeit gekommen ist, dann ist es vorbei. Und das alles zu sagen, Herr, ich vertraue es dir an. Ich nehme es als ein Geschenk, aber ich mit allem, was ich bin, gehöre dir. Ich versuche mich nicht mehr selber zu halten, sondern ich lass mich halten. Ich lass mich tragen. Ich gehöre ganz dir. Das heißt Gottvertrauen. Gottvertrauen? Warum eigentlich? Weil du dich auf irgendetwas immer verlässt. Die Frage ist nur, trägt das, worauf du dich verlässt? Jesus ist in diese Welt gekommen, er ist hier Mensch geworden, er ist hier gestorben und auferstanden. Er gibt uns seinen Geist, damit wir uns auf ihn verlassen und daran glauben, er bringt uns nach Hause. Er liebt uns so sehr, unser Leben hat ein Ziel, er hält uns, wir sind gehalten, was auch immer geschieht. Gottvertrauen, warum? Weil Gott gut ist. Gott ist gut. Es gibt einen Gott, der Gutes im Sinn hat. Darum hat er diese Welt geschaffen und darum bringt er sie zum Ziel. Auch wenn alles kaputt geht und wenn unser Leben kaputt geht und vieles kaputt ist. Gott ist gut und macht es gut. Dafür steht Ostern. Jesus ist auferstanden. Und dafür steht sein Geist, der in unser Leben einzieht, zu Besuch kommt, hier wohnt, es in Besitz nimmt und es umgestaltet und vieles wieder gut macht, mehr noch uns heil macht, das ist eine Veränderung. Und dem wir dann ganz gehören, bei dem wir wirklich die Liebe unseres Lebens finden und ein Zuhause. Herzliche Einladung dazu, das zu wagen, Vielleicht habt ihr das schon tausendmal gemacht, getan. Dann begrüßt diesen Bewohner und Besitzer eures Lebens neu bei euch und freut euch mit ihm. Stoßt mit ihm an. Dankt ihm dafür, dass er da ist. Das ist Pfingsten. Freude daran, dass Gott bei uns ist. Und wenn Gott ein ferner Bekannter ist, dann lasst ihn näher kommen und eintreten und bei euch zu Hause sein. Dazu wünsche ich euch von Herzen Gottes Segen. Amen.
Wenn ihr jetzt heute Abend oder in den nächsten Tagen euer Tischgebet sprecht, dann müsst ihr immer an die Predigt von Steffen Kahn denken. Dann betet ihr, komm, Herr Jesus, sei unser Gast und segne, was du uns beschert hast. Und ihr müsst immer bedenken, Jesus möchte viel mehr sein als nur ein Gast. Wir singen Lied Nummer 8 mit dem Römerteam, Groß ist unser Gott.
Jetzt wollen wir still werden und beten. Vater, wir danken dir so sehr, dass du diese Sehnsucht in deinem Herzen trägst, dass wir mit Jesus verbunden sind, dass wir eins sind mit ihm. Und wir danken dir für das Wort, die Grundlage unseres Glaubens. Danke, dass du deinen Geist dazu gegeben hast, damit es lebt, damit es Frucht trägt, und zwar in unserem Leben jetzt. Sprich du zu uns. In deinem Namen. Amen. Ich lese aus Johannes 20, ab Vers 25. Und wir schauen einen Mann namens Thomas an. Und Thomas hätte diese Aussage machen können, was auf dem Programm steht: darum auf Gott vertrauen. Ich lese. Da sagten die anderen Jünger zu ihm: Wir haben den Herrn gesehen. Er aber sprach zu ihnen: Wenn ich nicht in seinen Händen die Nägelmale sehe und meine Finger in die Nägelmale und meine Hand in seine Seite, kann ich es nicht glauben. Und nach 8 Tagen waren seine Jünger abermals drin und Thomas war bei ihnen. Kommt Jesus, als die Türen verschlossen waren, und tritt in ihre Mitte und spricht: Friede sei mit euch. Danach spricht er zu Thomas: Reiche deinen Finger her und siehe meine Hände, und reiche deine Hand her und lege sie in meine Seite, und sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Thomas antwortete und sprach zu ihm: Mein Herr und mein Gott. Spricht Jesus zu ihm: Weil du mich gesehen hast, darum glaubst du. Selig sind, die nicht sehen und doch glauben. Es war 26. Dezember 2004, da traf ein Tsunami Indonesien. 250.000 Menschen sind ums Leben gekommen. Ich habe das gegoogelt, weil ich wollte sehen, wie sieht ein Tsunami aus. Ich dachte, eine riesige Welle. Es war nicht so. Aber das Wasser kam und kam und kam, und langsam hat das Wasser alles mit sich weggerissen, inklusive Menschen. Es ist verheerend. Es war schrecklich, diese Bilder anschauen zu müssen. Es heißt in Jakobusbrief: Denn wer zweifelt, gleicht eine Meereswoge, die vom Winde getrieben und aufgepeitscht wird. Und derjenige wie Thomas, der sagt: Ich kann das einfach nicht glauben, und geplagt ist von Zweifeln. Er ist wie diese Menschen, die weggerissen wurden. Sie haben die Kontrolle nicht. Sie würden so gern glauben, aber sie sagen: Das kann ich einfach nicht. Studenten am Bodensee während der Bibelschule kommen zu mir, und manchmal im Vertrauen sagen sie mir: Peter, ich bin auf einer Bibelschule und ich zweifle, ob es überhaupt einen Gott gibt. Und das ist das mit dem Zweifeln. Es ist oft mit Scham verbunden. Das wollen wir nicht bekannt geben. Man denkt, alle Christen, alle, die auf einer Bibelschule sind, sie haben natürlich einen festen Glauben. Und übrigens, reife Christen, sie leiden niemals unter diese Zweifeln wie ich. Das ist ein großer Irrtum. Man nimmt Gideon, man nimmt Johannes der Täufer, man nimmt Thomas an der Reihe. Und dann merken wir, starke Christen manchmal haben einen schwachen Glauben. Das, was wir bei Thomas merken, ist Folgendes: Er hat sich nicht mit einem virtuellen Christsein zufrieden gegeben. Er wollte das selbst aus der ersten Hand erfahren. Diese Zeugnisse von anderen, das war ihm nicht genug. Und interessanterweise, es ist gerade diejenigen, die Jesus ernst nehmen, die gewissenhaft sind, die sind manchmal von Zweifeln geplagt. Jesus gab Thomas, und er gibt uns 3 Sachen heute Nachmittag. Erstens, sein Erbarmen. Interessanterweise, Jesus kam zurück zu Thomas 8 Tage später. Jesus hat sich auf den Weg gemacht, und er ist Thomas, besonders für Thomas, dieses Mal erschienen. Es heißt in Judas 22: Und erbarmt euch derer, die zweifeln. Und Thomas, seine Zweifeln haben Jesus nicht von ihm weg, sondern zu ihm hingetrieben. Gabi und ich, wir fliegen zwischen Deutschland und Nordamerika 1 bis 3 Mal im Jahr. Und aus irgendeinem Grund, irgendwo Richtung Schottland, da kommt irgendwie Turbulenzen. Einmal war es so schlimm, der Kapitän hat Flugpersonal gebeten, sich hinzusetzen, anzuschnallen und hat gesagt, heute gibt's kein Frühstück. Und da spüre ich eine Hand an meinem Arm und die Fingernägel gehen nicht nur durch meinen Pulli, sondern in mein Fleisch hinein. Und dann höre ich eine leise Stimme, die sagt, Schatz, was denkst auf gut Schwäbisch? In dem Moment drücke ich nicht den Knopf, um ein Flugpersonal herzuholen. Und wenn sie kommen, sie sagen meine Frau nicht, also, was bilden Sie sich ein? Lufthansa ist niemals hier runtergegangen. Also, wir haben einen Zweifler in Reihe 28. So gehen Sie nicht mit meiner Frau um. Sie wurden Zuversicht ihr zusprechen. Sie wurden sich erbarmen. Sie wurden nahe kommen und erklären, warum meine Frau dieses Flugzeug vertrauen kann. Da Deutsch nicht meine Muttersprache, vielleicht fallen mir solche Sachen auf, aber das Wort Erbarmen kommt ursprünglich aus einem Wort, das heißt abarmen. Jemand seine Armut annehmen. Und Jesus nimmt gerne unser armes Gottvertrauen an. Und wie es in Jesaja steht, das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen und den glimmenden Docht wird er nicht auslöschen. In Treue trägt er das Recht hinaus. Ich, der Herr, habe dich gerufen in Gerechtigkeit. Ich halte dich bei der Hand. Und jemand sitzt hier heute Nachmittag und sie sagen, Peter, ich würde so gern Jesus vertrauen, aber ich habe das Gefühl, ich kann das nicht. Ich will an dem Punkt Folgendes sagen. Dieser Wunsch, Jesus vertrauen zu wollen, reicht aus. Und Gott hat das geehrt in Thomas sein Leben. Er wusste, er wollte vertrauen, aber er hat das Gefühl gehabt, ich kann das nicht. Er wird unsere geknickten Glauben sicherlich ehren, denn seine Ehre steht auf dem Spiel. Und deine Zweifel schwächen seine Halt überhaupt nicht. Am Bodensee vor einigen Jahren haben wir ein Lied gesungen, das hieß I'll hold on to you for the rest of my life. Ich halte dich für den Rest meines Lebens fest. Sowas kann ich nicht singen. Ich bin nicht hier heute Nachmittag, weil ich Jesus festgehalten habe. Ich bin hier heute Nachmittag, weil er mich nicht loslässt. Und wie Paulus sagte in Philipper 3,12, er hat mich ergriffen. Und mein wankelmütiges Herz, das ist kein Problem für Jesus. Er kam zurück gerade für Thomas. Und hier haben wir eine zweite Sache von Jesus. Er gab ihm Zuversicht. Interessanterweise bis zu diesem Punkt hat Thomas 3-mal Zeugnisse von anderen gehört, dass Jesus lebt. Erstmals die Frauen, die am Grab waren, dann die Emmaus-Jünger und dann die 10 andere Jünger Jesu. Alle haben gesagt, wir haben Jesus gesehen. Aber das genügte Thomas nicht. Und manchmal hört man Zeugnisse von anderen und man denkt innerlich, na ja, das ist alles gut für dich, aber das kann ich nicht. Ich wohne natürlich am Bodensee in der Nähe von Friedrichshafen. Und es ist so, im Sommer oft ist der See sehr still, aber im Winter, aber vor allem Januar, Februar, März, da kann es richtig pfeifen. Und es ist so am Bodensee, sobald diese Warnlichter leuchten, dann kommen die Profi-Kitesurfer und Windsurfer zu uns, an unserem kleinen Hafen in Fischbach. Ich brauche keinen Eurosport. Ich wohne in Fischbach. Wir gehen da runter und sie ziehen eine Show ab. Und manche kommen zurück und sie sagen, boah, habt ihr den Wind gesehen? Das war ja bombisch. Das sind gebildete, erwachsene Menschen. Boah, habt ihr den Wind gesehen? Nee, niemand hat den Wind gesehen. Sie haben einen Kitesurfer gesehen, einen Windsurfer, vielleicht die Wellen. Aber Wind kann man nicht sehen. Aber hier ist der springende Punkt. Sichtbarkeit ist nicht der letzte Maßstab der Wirklichkeit. Etwas kann unsichtbar sein und sehr real sein. Und so ist das mit dem Geist Gottes. So ist das mit Jesus Christus. Ist zwar unsichtbar, aber etwas kann unsichtbar sein und doch real. Und das ist die Herausforderung. Wir sind herausgefordert, wie es in 2. Korinther 5, Vers 7 steht, denn wir wandeln im Glauben und nicht im Schauen. Nun, der Herr weiß, dass das uns schwerfällt und er ist äußerst barmherzig. Er weiß, dass das mir schwerfällt, mich auf einen unsichtbaren Gott zu verlassen. Und deswegen in der Bergpredigt in Matthäus 6 hat Jesus das Schauen angesprochen, um unser Vertrauen zu ermutigen, um Zuversicht zu bewirken. Jesus sagte, schau die Vögel an. Sie sammeln nicht, aber euer himmlischer Vater ernährt sie doch. Er sagte, schau die Blumen auf dem Feld an. Ihr seid viel mehr wert. Und er sagte, wende deine Augen, um dein Vertrauen zu ermutigen, obwohl wir doch nicht nach dem Sehen wandeln sollen. Er weiß, dass das schwer fällt, uns auf dem unsichtbaren Gott zu verlassen. Und wenn jemand hier sitzt und sagt, das kann ich einfach nicht, ich will dir sagen, darauf kommt es nicht an. In Hebräer 12, Vers 2 heißt es von Jesus, dass er der Anfänger und Vollender des Glaubens ist. In meiner englischen Bibel heißt es, der ist der Autor des Glaubens. Und er kommt in die Art und Weise, wie ich das brauche, um ein Zuversicht zu schenken, damit ich mein Vertrauen auf ihn setzen kann. Und das Gute bei Jesus Christus, er weiß, was ich persönlich brauche. Und seine Lehre oder Unterweisungen passen meine Fähigkeit, ihn zu verstehen, an. Thomas, er hat es nötig gehabt. Und Jesus hat Antwort drauf gehabt oder gegeben. Und ich höre von verschiedensten Menschen, wie Jesus ihnen begegnet, manchmal auf eine besondere Art und Weise, weil er weiß, sie brauchen das. Und er ist äußerst geduldig und barmherzig. Das Wollen reicht ihm. Aber der eigentliche Grund des Gottvertrauens liegt drittens in Gottes Wort. Es heißt in Markus 8, 31, und er fing an, ihnen zu lehren, der Menschensohn muss viel leiden und verworfen werden und den Ältesten und den hohen Priestern und den Schriftgelehrten getötet werden und nach 3 Tagen auferstehen. Nun, es heißt hier, Jesus fing an. Das heißt, er hat das mehrere Male gesagt und Thomas hat es mehrere Male gehört. Und jetzt ist es in Erfüllung gegangen. Und wer behauptet, ich werde sterben und dann am dritten Tag auferstehen und sein Wort geht in Erfüllung, mit dem kann ich rechnen. Und Thomas hatte bei dieser Begegnung erfahren, Gott tut doch, was er sagt. Hebräer 6, 18 heißt es, es ist unmöglich, dass Gott lügt. Titus 1, 2 heißt es, Gott kann nicht lügen. Es ist nicht im Raum der Möglichkeit, dass Gott lügt. Er ist immer wahrhaftig. Er tut immer, was er sagt. Und darauf ruht mein Gottvertrauen. Die Bibel ist ein Buch, in dem Gott immer wieder unter Beweis stellt, ich tue das, was ich sage. Ab dem dritten Vers der Bibel, es werde Licht und es ward Licht. Und von dem Punkt an sehen wir immer wieder, Gott tut, was er sagt. Die Bibel beinhaltet ungefähr 31.000 Verse. Über 8.000 davon sind erfüllte, historisch belegte, prophetische Worte. Gott tut, was er sagt. Und wenn jemand nachher zu mir kommt und mir einen Bibelvers zeigen kann, da wo Gott was versprochen hat, was er nicht gehalten hatte, da hätte ich Interesse dran. Bis jetzt habe ich sowas nicht gesehen. Das Herrnwort ist wahrhaftig und was er zusagt, hält er gewiss. Und die Grundlage unseres Vertrauens ist Gottes Wort. Und Gottes Wort ist vollkommen zuverlässig, denn seine Ehre steht auf dem Spiel. Und wenn wir unser Gottvertrauen mit dem Wort Gottes vertrauen, werden unsere Zweifel verhungern. Ich sage unseren Studenten auf Englisch, get off of Facebook and get your face in the book. Wir hatten eine junge Frau in unserer Kleingruppe an der Bibelschule, eine aufgeschlossene Frau, war reif und das war ganz toll, dass sie da war. War ein bisschen älter, war sie berufstätig. Und sie hat frei bekommen, um Bibelschule zu besuchen. Und jede in unserer Gruppe hat so erzählt von seinem Glaubensleben. Und ich mindestens, und ich glaube ein paar andere, waren überrascht, als sie sagte, ich habe unter dieser Schwermut jahrelang gelitten, gezweifelt und durch dunkle Zeiten bin ich gegangen. Hat mich überrascht, weil ich so aufgeschlossen und freundlich war. Und sie sagte, in dieser Zeit hat jemand ihr auf eine Frau in der Gemeinde aufmerksam gemacht und sie ging zu dieser älteren Frau zu Hause, kam durch die Tür, die ältere Frau hat zugehört, verständnisvoll. Und dann hat die Frau Folgendes gesagt, die ältere Frau, sie sagte, hier ist meine Bibel, da steht ein Versprechen Gottes an alle seine Kinder. Bist du Gottes Kind? Sie sagte, ja. Dann geh nach Hause, lerne diese Vers auswendig und komm nächste Woche wieder. Kam nächste Woche wieder, die ältere Frau sagte, na und? Sie hat den Vers auswendig sagen können, die ältere Frau hat gesagt, sehr gut. Jetzt hier ist eine zweite Verheißung Gottes an alle seine Kinder. Bist du Gottes Kind? Ja, bin ich. Dann geh nach Hause und lerne diesen Vers auswendig. Die junge Frau war ein bisschen verwirrt. Sie dachte, ich komme in der Seelsorge hier und da bekommt sie einen zweiten Lernvers. Ging nach Hause, hat es auswendig gelernt. Dann kam sie wieder und die Frau hat gesagt, die ältere Frau, na, und sie hat den zweiten Vers auswendig gesagt und auch den ersten. Und es ging Woche für Woche so. Und mit der Zeit hat diese junge Frau ihr Gottvertrauen gespeist und ihr Zweifeln verhungern lassen. Und sie sagte, je mehr meine Denkweise mit der Wahrheit sich beschäftigt hatte, desto einfacher war es, Gott zu glauben. Und sie sagte, ohne es wirklich wahrgenommen zu haben, bin ich aus dieses dunkle Tal gelaufen. und in der Zwischenzeit 150 Verse auswendig gelernt. Und es geht nicht nur um Bibel auswendig lernen, obwohl ich das sehr befürworte, sondern es geht darum, was prägt meine Denkweise, was schwirrt rum. Denn das, was mein Denken bestimmt, bestimmt automatisch mein Vertrauen. Und deswegen ist es äußerst wichtig, dass wir uns an der Wahrheit gehen und unsere Glauben mit der Wahrheit speisen. Und vielleicht ist dieses Wochenende dazu da, dass wir vielleicht nur einen Vers haben und der Geist Gottes macht uns darauf aufmerksam und unser Gottvertrauen wächst und ich habe Zuversicht, ich kann mich doch auf Jesus verlassen. Vertraue nicht alle deine Gedanken. Diese Selbstgespräche, sie können manchmal tödlich sein. Aber wir dürfen uns auf Gottes Wort verlassen. Und was er über mir sagt, ist viel wichtiger als das, was ich mir selbst sage. Es heißt in Römer 9, wer an ihn glaubt, der soll nicht zu Schanden werden. Das heißt in meiner englischen Bibel, wer an ihn glaubt, wird nicht enttäuscht. Und Thomas hat gelernt, durch diese Erfahrung, wenn ich mein Vertrauen auf das Wort Gottes setze, gehe ich kein Risiko ein. Es ist mir vollkommen bewusst, dass es nach unserer Gefühlslage sich wie ein großes Risiko fühlt. Aber wenn Gott was sagt, hält er sein Wort gewiss und er übernimmt die Verantwortung meines Gehorsams. Und deswegen dieses Wochenende, vielleicht ist es Zeit, vielleicht das erste Mal, dass ich mich auf den Weg mache und wie wir vorher gehört haben, dass Jesus Besucher, Bewohner und Besitzer wird. Jesus Christus sagte in Johannes 12, und wer meine Worte hört und bewahrt sie, den richte ich nicht. Denn ich bin nicht gekommen, dass ich die Welt richte, sondern dass ich die Welt rette. Wer mich verachtet und nimmt meine Worte nicht an, der hat schon seinen Richter. Das Wort, das ich geredet habe, das wird ihm am jüngsten Tag richten. Meine Eltern haben mir gesagt, als ich ein Kind war, geh niemals in die Nähe von einem Hund, wenn er frisst. Er wird dich beißen. Widerspenstiges Kind, wie ich war, genau das habe ich versucht. Es gab einen kleinen Dackel bei uns in der Nachbarschaft. Ich ging auf die Knie, ich sagte, das wäre cool, einen Hund aus der Hand zu futtern. Der Hund machte keinen Unterschied zwischen meiner Hand und seinem Essen. Und ich lief nach Hause. Der hat mich mächtig gebissen, blutströmend, mein Arm runter. Wisst ihr, was ich getan habe, als ich zu Hause ankam? Ich habe meinen Arm versteckt. Meine Eltern haben mir nichts sagen müssen. Aber es hat ihnen wehgetan. Sie haben mir doch gesagt, eines Tages werden wir bei Jesus sein. Und wir werden erkennen, alles, was er gesagt hatte, war die Wahrheit. Was ist aus Thomas geworden? Er hat genügend Gottvertrauen, er ging nach Galiläa. Dort ist er Jesus begegnet. Jesus sagte, geh zurück nach Jerusalem und wartet auf meinen Heiligen Geist. Er hatte genügend Vertrauen, dort zu warten auf den Heiligen Geist. Der Heilige Geist kam in seinem Leben und machte ihn zum Zeugnis, ein Zeugen Jesu. Und die Kirchengeschichte lehrt uns, Thomas ging sogar nach Indien, und hat dort seinen Glauben an Jesus Christus weitererzählt. Ich war in Südindien einmal in einer Stadt namens Cochin und unsere Gastgeber brachte uns zu einem Synagoge. Und da an der Wand war ein Plakat und es hieß, der Apostel Thomas war hier. Thomas lehrt uns heute Nachmittag, ich kann ihm voll und ganz vertrauen. Thomas würde sagen, wenn er das mit mir tun kann, kann er sicherlich mit dir machen. Und er lädt uns ein, unser Vertrauen auf ihn zu setzen, damit er unter Beweis stellt, ich tue das, was ich sage. Auf mich gibt's Verlass. Und möge dieses Wochenende dazu dienen, dass der lebendige Gott durch seinen Geist uns ein Zuversicht schenkt, dass wir zu ihm kommen und sagen, ja, ich will mein Vertrauen auf Jesus setzen. Ich will, Jesus, dass du bei mir einkehrst. Ich will, dass diese Wiedergeburt stattfindet, wobei dein Geist in meinem Geist einkehrt und du bist Bewohner meines Hauses und auch Besitzer. Kehre du bei mir ein. Seine Ehre hat er aufs Spiel gesetzt, wenn wir das tun. Wir wollen miteinander beten. Und wir wollen still werden für ein paar Sekunden und mit dem Herrn sprechen. In der Stille des Frankenwalds kann ich Jesus anrufen. Herr, ich danke dir so sehr für dein Erbarmen und dein Geduld mit uns. Und da, wo jemand im Herzen hat, ich möchte so gern glauben, aber ich habe das Gefühl, ich kann nicht. Herr, schenke du Zuversicht. Schenke du bitte diese Gewissheit, damit sie diesen ersten Schritt machen. Und ich danke dir, Herr, du hast deine eigene Ehre auf dem Spiel gesetzt und nimmst gerne die Verantwortung für dein Wort an. Lass dein Wort in unsere Herzen aufgehen, damit Jesus einkehrt. Um deines Namens willen. Amen. Wir hören ein Lied.
Bevor wir Bevor wir das Lied hören, möchte ich an dieser Stelle doch noch etwas sagen. Da sind vielleicht doch viele Fragen auch aufgetaucht jetzt, wenn man die Ansprachen von Steffen Kern und von Peter Ried gehört hat. Und es wurde schon angesprochen, dass es ein Angebot gibt, die Fragen auch zu stellen und loszuwerden. Und es gibt Mitarbeiter hier auf dem Gelände mit einem blauen Namensschild zum Gespräch bereit. Und die stehen hier zur Verfügung, am Podium, im Oasezelt, am Blockhaus. Und wir bitten herzlich darum, dass das Angebot auch angenommen wird. Es gibt auch die Möglichkeit, in anderen Sprachen seine Fragen zu stellen. Wir haben hier Menschen, die Russisch sprechen, Farsi, Englisch. Die befinden sich alle hier vorne am Podium und warten darauf, dass ihr kommt. Es ist auch im Blockhaus die Möglichkeit, ganz konkret mit Jesus anzufangen. Es war ein Beichtstuhl über viele Jahre. Zwischendurch hat die Technik die Räumlichkeiten gebraucht, aber jetzt steht es wieder zur Verfügung. Und wir bitten herzlich darum, dass nicht mit ungelösten Fragen hier weggefahren wird, sondern dass man hier auch sich helfen lässt. Jetzt kommt das Lied. Wer aufmerksam zugeschaut hat, hat schon gesehen, dass eine Kolonne von Leuten sich in Bewegung gesetzt hat mit lauter gelben Mützen drauf und ihr wisst alle, was jetzt kommt. Die Sammler, sind in Startposition gegangen. Und ihr könnt schon mal überlegen, um wie viel ihr euch erleichtern wollt. Aber lasst euch Zeit, die lassen mich ausreden und erst dann laufen die los. Wir sind ganz berührt auch von eurer Opferbereitschaft. Und so eine Tagung kann natürlich nicht nur mit dem Tagungsbeitrag auskommen, sondern der Tagungsbeitrag ist wirklich etwas bewusst günstig gehalten worden, damit junge Leute für wenig viel erleben können. Und einen anderen Punkt möchten wir auch sagen. Wir sind selber als Veranstalter so reich gesegnet worden, dass wir gerne auch davon etwas wieder abgeben möchten. Ein Teil der Kollekte wird gespendet. Wir sprechen das meistens mit unseren Hauptrednern ab und fragen sie, welche Sache, welches Projekt sie uns aufs Herz legen wollen. Das sollt ihr auch wissen, dass wir davon gerne etwas weitergeben. Wir sind tief berührt von eurer Großzügigkeit und wir wissen, dass es von ganzem Herzen kommt und es ist eine große Ermutigung für uns. Und deswegen sagen wir herzlichen Dank und Gott segne euch reichlich dafür. Beim nächsten Lied gehen jetzt die Sammler durch die Reihen.
Leben, wie dein Wort es verspricht. Voll und ganz Gottvertrauen, da ist Gespräch notwendig. Vertrauen, da kann ich doch nur jemanden, den ich wirklich gut kenne. Vertrauen kann ich dem, wo ich weiß, wie er ist, den ich genau weiß, wie er zu mir steht. Bekannter, Besucher, dann auch Bewohner und schließlich Besitzer. Ein solches Gespräch wollen wir jetzt führen, wir wollen mit Gott reden, wir wollen beten und wir setzen alles, was uns jetzt durchs Herz gegangen ist, voll und ganz auf Gott. Wir stehen dazu auf. Lieber Vater im Himmel, wir brauchen einen festen Halt in unserem Leben. Wir sehnen uns nach Schutz, nach Geborgenheit. Wir wollen Treue, wir wollen Verlässlichkeit erleben. Und doch ist so vieles brüchig und fadenscheinig, was uns in dieser Welt angeboten wird. Bei dir aber ist die Quelle des Lebens und ein felsenfestes Fundament im Treibsand unserer Sorgen, unserer Ängste. Sich dir voll und ganz anvertrauen, das ist das Beste, was uns passieren kann. Mach uns doch frei von falschen Sicherheiten. Mach uns offen für eine vertrauensvolle Beziehung zu dir. So eng wie ein liebender Vater mit seinem geliebten Kind verbunden ist, so wollen wir auch in deiner Nähe, unserem Alltag, unsere Kämpfe, unsere Sorgen erleben. Du bist doch voll und ganz für uns da. Dein Sohn Jesus hat am Kreuz so viel für uns getan. Unsere Schuld hat er bezahlt. Für uns ist er in den Tod gegangen. Alles hat er niedergerungen, was unser Leben in eine falsche Richtung geführt und kaputt gemacht hat. Der Fels Golgatha ist ein unumstößliches Fundament, um neu anzufangen, um neue Vertrauen zu wagen. Vertrauen kann so schnell enttäuscht werden. Vertrauen kann missbraucht werden. Und Vertrauen kann durch schlechte Erfahrungen auch aufgebraucht werden. Hilf doch, dass wir solche schlimmen Erlebnisse überwinden und mit einem offenen Herzen bei dir zur Ruhe kommen, einen festen Anker finden, der allen Stürmen des Lebens standhält. Vermutlich sind heute Nachmittag auch einige unter uns, die das mit dem Vertrauen auf dich schon so oft und immer wieder einmal probiert haben und dann doch nicht weitergekommen sind. Lass sie nicht resignieren. Nimm alle Blockaden weg. Zeige ihnen deine Liebe und lass sie deine große Kraft erleben, die durch den Glauben in unser Leben strömen will. Nur bei dir, da finden wir ewiges Leben. Nur bei dir finden wir ein ewiges Ziel. Lass uns das nicht aus den Augen verlieren. Stärke immer wieder neu die Beziehung zu dir, die Verbindung, die wir mit dir haben dürfen. Schenke und befreie uns von Sünde und Schuld, löse uns aus unguten Abhängigkeiten, hilf uns voll und ganz und für immer dir zu vertrauen. Amen. Im Segen, da werden wir der Liebe und der Fürsorge Gottes anvertraut. Der Segen, das ist das persönliche Versprechen Gottes an uns, an dich. Er sieht dich, er kennt dich, er weiß, wie es dir geht. Er will dein Vertrauen nicht enttäuschen. Auf Schritt und Tritt will er bei dir sein. Es segne dich, Gott der Vater, der von Anfang an eine Vertrauensbasis mit dir haben will, der mit uns Menschen vertrauensvoll umgeht. Er will diese Welt, dieses Leben uns schenken, damit auch wir verantwortlich damit umgehen. Es segne dich Gott, der Sohn Jesus Christus, unser Herr und Bruder. Er hat den Vertrauensbruch zum Vater durch sein Leiden, durch sein Sterben am Kreuz beseitigt und neu Zugang zu Gottes Ewigkeit geschaffen. Und es segne dich Gott, der Heilige Geist, dein Tröster, dein Begleiter. Er lasse Vertrauen zu Gott in dir entstehen. Er festige und erhalte in dir die Gewissheit deiner Erlösung, damit dein Vertrauen niemals aufhört. So segne dich der dreieinige Gott, der Vater, der voller Liebe auf dich schaut, der Sohn, der die Auferstehung und das Leben selber ist, und der Heilige Geist, der dein Vertrauen auf Gott immer tiefer und immer kräftiger werden lassen möchte. Es segne dich der dreieinige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Wir dürfen stehen bleiben und wir wollen gemeinsam singen, zusammen mit den Posaunen. Großer Gott, wir loben dich. Nein, und danket alle Gott, natürlich die Nummer 10 in unserem Liedheft. Nummer 10, nun danket alle Gott. Thank you.
Der Pfingsttagungsklassiker am Schluss darf einfach nicht fehlen. Nun danket alle Gott. Dann wünschen wir euch, dass Gott euch jetzt auch begleitet auf dem Weg nach Hause. Nutzt noch die Zeit hier auf dem Gelände oder im Tagungscafé. Da gibt es noch leckeren Kuchen, Kaffee und Tee. Führt noch Gespräche, tauscht euch untereinander aus. Es gibt auch noch weitere Veranstaltungen heute Abend hier auf dem Gelände und in der Kirche, wo wir herzlich dazu einladen. Und die Autofahrer sollen einfach mit Rücksicht auf die vielen Menschen noch ein paar Minuten warten, wenigstens 20 Minuten, bevor sie nach Hause gehen. Und ansonsten, spätestens, wenn Gott will und wir leben, in einem Jahr an Pfingsten in Bobengrün 2024. Behüt euch Gott.